der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Die letzte Folge hat die juristische Seite der neuen NIS2-Richtlinie beleuchtet und geklärt, weshalb zukünftig mehr Unternehmen unter die IT-Security-Regulierung fallen. Diese Folge knüpft daran an und klärt, was NIS2 für die betroffenen Unternehmen konkret bedeutet. Welche Maßnahmen sieht das kommende Umsetzungsgesetz vor? Und was muss praktisch realisiert werden? Licht ins Dunkel bringen Manuel Poncher, Rechtsanwalt für IT-Sicherheits- und Datenschutzrecht bei der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Sekedär GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Ja, herzlich willkommen. Folge, lass mich überlegen, 7, 8, 9.
9, genau.
Ja, letzten Monat haben wir schon angefangen, über die NIS zu sprechen. Heute sitze ich mit Manuel hier.
Hallo Manuel.
Wir hatten uns ja vorgenommen, die NIS diesmal nicht ganz so von der juristischen Seite wie mit dem Lutz zu betrachten. Haben beim letzten Mal geklärt, wer fällt unter die NIS und warum fallen auf einmal so viele darunter. Heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet das denn in der Auswirkung für das Unternehmen? Was müssen die Unternehmen machen? Du hast ja sogar an der NIS mitgearbeitet. Am Umsetzungsgesetz. Ich glaube, du bist da heute mein Ansprechpartner bringst auch mich weiter.
Ja, sehr schön.
Ja.
Mache ich gern. Also erstmal, das ist meine erste Folge in unserem schönen neuen Studio mit unserer schönen neuen Rückwand hier. Also alle, die das bei YouTube gucken, alle, die das Video sehen, ist schön geworden.
Ja.
Ist schön. Ich fühle mich so ein bisschen wie damals, als die Tagesschau dieses neue Studio bekommen hat vor zig Jahren, als dann diese erste Folge war, wo man dann diesen riesen Screen gesehen hat und alles neu war. So ungefähr ist das hier nur besser.
Ich habe es letzten Monat auch nicht angeteasert, aber ich finde es auch...
Ja, ist gut geworden.
Ja.
So, zum Thema. Welche Unternehmen unter die NIS2 bzw. unter das Umsetzungsgesetz vom NIS2, vom BSIG fallen? Das hatten wir ja in der Tat in der letzten Folge bzw. du mit Lutz schon einmal angesprochen. Heute soll es genau darum gehen, was heißt das eigentlich, wenn man da reinfällt? Und da müssen wir uns verschiedene Punkte angucken. Der erste dabei ist: Was heißt das für die Unternehmen, die in diese Bereichsausnahme gefallen sind, die ihr beim letzten Mal schon angesprochen habt? Das heißt, es gibt im Paragraph 28, das ist da, wo diese Regelung drin ist, zu wer wird reguliert und wer nicht. Da gibt es eine Regelung zu Unternehmen, die zwar reguliert sind, die aber keine Pflichten erfüllen müssen oder weniger Pflichten erfüllen müssen unter dem Gesetz. Zum Beispiel gibt es da diese klassische Bereichsausnahme für die TK-Industrie, also Telekommunikationsanbieter, Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und Telekommunikationsdiensten, weil die halt einfach eine Sonderregelung haben im TKG in 155 und 156.
Na gut, das hatte ich ja letztes Mal gesagt, genau. Das ist ja über andere Behörden, sind sie ja reguliert. Also genau, entweder über die BaFin oder über das Energie, welches Ministerium ist das? Energiewirtschaftsgesetz.
Das ist ENWG, also das Energiewirtschaftsgesetz. Ja. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, weil da gibt es die Frage gewesen, wie verhält sich jetzt das BSIG zum ENWG, also zum Energiewirtschaftsgesetz?
Frage war ja immer schon auch vor NIS oder ja, aktuell, ne? Ist genau. Ja immer noch aktuell.
Und ja, tatsächlich ist jetzt das Ergebnis davon gewesen, dass man mit dem neuen Paragraph 5c im ENWG selber nochmal ein riesen Set an Pflichten reingenommen hat und da gesagt hat, wie man das jetzt genau für den Energiesektor regeln will. Das heißt, man muss sich immer angucken, als Unternehmen, das aus dieser Branche kommt, erstens falle ich unter NIS 2, wenn ja, habe ich eben nicht die NIS 2 bzw. die BSIG-Pflichten, sondern die aus dem ENWG. Und wenn ich nicht ins BSIG falle, dann habe ich auch nicht die Pflichten, die im Energiewirtschaftsgesetz stehen. Dann habe ich nämlich gar keine.
Ja, das ist ja ein Riesenthema. Also ja. Beschäftigen meine Kollegen und ich uns mehr oder weniger täglich mit zu überlegen, welche, wenn ich das nachher konkret umsetzen soll, also was muss ich machen? Ja, muss ich zum Beispiel eine Angriffserkennung haben?
Genau.
Oder muss ich mich darum kümmern, was passiert, wenn ich gehackt werde? Oder muss ich Logfiles irgendwo hinschreiben und Netzwerksegmentierung und was man sich alles technisch umsetzen kann? Und wenn dann mehrere dieser Regelungen und vor allen Dingen dieser dann teilweise doch entweder sehr, sehr oberflächlich und weitfassend beschriebenen Anforderungskataloge und dann nachher sehr enge, dann muss man nachher überhaupt überlegen, was muss ich denn überhaupt machen? Dann fange ich an, mir eigene Kataloge zu schreiben, unter Umständen teilweise für eigene Anlagenbereiche oder für eigene Geschäftsbereiche, respektive für das ganze Unternehmen.
Ja.
Ist der, die NIS, bringt die uns da ein bisschen weiter?
Die bringt uns ein bisschen weiter. So können wir das, ich glaube, das ist exakt die richtige Formulierung, bringt uns ein bisschen weiter. Denn, kommen wir zum Kern des heutigen Themas, den Pflichten, die man hat, wenn man da reguliert wird. Was wir da, glaube ich, zuerst sagen müssen, ist, ihr habt ganz lange in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es wichtige Einrichtungen und besonders wichtige Einrichtungen und dann irgendwie unter den besonders wichtigen nochmal die kritischen Anlagen gibt. Für die Frage, welche Kernpflichten da eigentlich gerade die Unternehmen erfüllen müssen, macht diese Unterscheidung überhaupt keinen Unterschied. Es ist völlig egal, in welche von den Kategorien man reinfällt. Diesen Katalog, den es im BSIG gibt, im Artikel 30 Absatz 2, der gilt erstmal für alle. Und wenn man sich das anguckt, was da so drin steht, dann stellt man im Wesentlichen fest, dass die Pflichten, die da geregelt sind, sich ziemlich stark mit dem decken, was man in gängigen IT-Sicherheitsstandards findet. Und das ist bewusst so. Also der Gesetzgeber ist hingegangen, sowohl bei der NIS 2 als auch beim deutschen Umsetzungsgesetz und hat sich im Wesentlichen gedacht, was macht denn ein Unternehmen heute, ohne dass wir die NIS 2 haben? Was macht ein Unternehmen, wenn es sich mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen will? Dann kommt das Thema, gut, man geht dann hin und macht ein Informationssicherheitsmanagementsystem, also ein ISMS. Und dann hat man sich überlegt bei der EU, was bedeutet das denn? Was heißt denn ein ISMS? Was sind so die Kernpunkte, wenn ich mir die ISO 27001 nehme, den BSI IT-Grundschutz, VDS 10000, CISIS 12, welchen Standard auch immer man nehmen will? Was sind die Kernpunkte, die überall drinstehen? Und das, was das Ergebnis von dieser Bewertung war, das ist das, was im Artikel 30 Absatz 2 drinsteht. Da sind dann so Punkte genannt, wie man braucht Konzepte in Bezug auf Risikoanalyse, man braucht irgendwelche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung von Sicherheitsvorfällen. Kannst du uns gerne gleich mal ein paar Worte zu sagen, was das denn bedeutet, aus deiner Sicht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Man muss irgendwas mit Backups machen, man braucht ein Business Continuity Management und, und. Gibt's ganz viele Begriffe, ist eine Liste mit 10 Punkten, die in diesem Artikel 30 Absatz 2 drinsteht, oder Paragraph 30 Absatz 2 ist es im deutschen Gesetz. Und da sind ganz viele Punkte drin, über die man sich Gedanken machen muss. Und jeden davon findet man in jedem dieser ISMS-Standards wieder, weil sich das am Markt einfach etabliert hat, so zu arbeiten.
Das heißt, ich habe diese Unterscheidung zwischen, ich bin ein kritisches Unternehmen, ein, wie war es, sehr wichtiges?
Besonders wichtiges.
Besonders wichtiges und wichtiges Unternehmen. Das heißt, erstmal muss ich den ganzen Satz mir anschauen und dann kommen wir zu einer unserer vorherigen Folgen. Ich glaube, die 7 war es, die 6 über Risikomanagement.
Ja, genau, ich glaube, die 6 ist. Wir schreiben es am besten mal unter die Folge drunter, welche es war.
Ja, das heißt, ich gucke dann diesen risikobasierten Ansatz. Ich sage, okay, wenn das, was ich jetzt dieser Produktionslinie oder dieser Unternehmensprozess, der ist sehr wichtig für mein Unternehmen, zum Bestehen des Unternehmens, dann fange ich an, nach der Wichtigkeit die Anzahl der Umsetzungsmaßnahmen, die ich machen will. Also da muss ich dann ein besonders viel 7, besonders alle Server oder nur die. Danach reguliere ich, wie groß ich sozusagen oder wie viel Aufwand ich treiben muss zur Absicherung. Aber erstmal schaue ich mir immer die Grundgesamtheit oder meine Risiken an und dann darüber die Grundgesamtheit der Sachen.
Genau. Also das ist eine Frage, die kommt bei fast jedem Vortrag, den ich zu dem Thema halte. Bezogen auf welche Netzelemente oder bezogen auf welche Prozesse im Unternehmen muss ich denn überhaupt diese ganzen Maßnahmen umsetzen? Und das, was hier verlangt wird, ist nicht mehr als das für die Prozesse zu machen, die eben hier in die regulierten Sektoren fallen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen hingehe und zum Beispiel ein Kernkraftwerk betreibe und nebenbei
eine Solaranlage mit
einen kleinen Limonadenstand mache, ja. Dann müsste ich mein ISMS nicht auf meinen kleinen Limonadenstand machen, weil der halt nicht reguliert ist.
So. Das war in der Kritis oder ist in der Kritis ja schon, genau. Ich meine, von Anfang an war das so geregelt. Ne?
Ja, das ist auch in der Sache nichts Neues. Das ist auch, alles andere wäre ja auch in der Sache komisch, wenn man hingehen würde und sagen würde, gut, du hast jetzt einen regulierten Prozess, ob du jetzt das Netzwerk segmentierst oder nicht, musst du es trotzdem für alles machen. Das wäre ja Quatsch.
Ja, trotzdem deshalb muss man sagen, es wäre Quatsch, kommt drauf an. Ja, weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt sage, gut, der HR-Prozess dient jetzt nicht sofort diesem Produktionsprozess von meinetwegen Energie und ich lasse den HR-Prozess aus, führe aber trotzdem ein ISMS oder diese ganzen Sicherheits- und auch das Risikoermittlung und diese permanente Kontrolle, stimmen die Sachen noch, stimmt meine Einschätzung noch und ich führe das alles ein und trainiere meine Leute da drauf, baue diese Prozesse, diese Dokumentation, die ja auch dazu gehört, dass ich sowas überhaupt mache und dass ich meinen Leuten sage, was sie tun müssen. Wenn ich das aufbaue und ich klammere dann 2-3 Prozesse aus, also der Mehraufwand, diese Prozesse mit zu involvieren, ja, ist auch nicht wirklich größer, bringt mich als Unternehmen natürlich auch weiter.
Ja? Klar, klar.
Also oder lässt mich als Geschäftsführer zumindest ruhiger schlafen. Ja.
Ich meine, wenn wenigstens das ein Ergebnis ist, ne? Ja. Aber ein Punkt hast du gemacht, da will ich noch kurz drauf eingehen, bevor wir uns die Themen hier im Detail mal angucken. Du hast gesagt, den HR-Prozess ausklammern aus dem ISMS. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, weil am Ende das Gesetz ist, das deutsche BSIG ist im 30 Absatz 1 da ganz klar. Das verlangt nämlich, dass Maßnahmen, also technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden zum Schutz der Systeme vor, na, natürlich diese Klassiker, also Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit, also vor Störungen dabei. Und dann kommt der entscheidende Punkt, für alle Systeme, Komponenten und Prozesse, die für die Erbringung der Dienste, also der regulierten Dienste, erforderlich sind. Und da muss man dann sagen, gut, dafür ist auch am Ende der HR-Prozess erforderlich, weil ich ja ohne den HR-Mitarbeiter die Mitarbeiter, die in den anderen Abteilungen sitzen, nicht da behalten könnte oder jedenfalls zur Administrierung dieser anderen Mitarbeiter brauche. Und wenn ich die da brauche, dann ist offensichtlich auch jedenfalls mittelbar dieser Prozess relevant dafür.
Aber da sind wir genau bei dem Punkt, wo du sagtest, das kannst du ja mal ansprechen, ne? Vorfallsmanagement.
Genau.
Die Frage ist ja, ich möchte, dass mein Kernprozess oder der kritische Prozess oder wichtige Prozess, Produktion von Strom, dass der weiterläuft. Und es wird ja nicht so sein, dass wenn ich jetzt heute angegriffen werde oder ich habe irgendeinen Vorfall, dass dann sozusagen meine Leute mir morgen weglaufen und sagen, oh Gott, das Gehalt wird jetzt nicht überwiesen. Ja, die werden sicherlich weiterarbeiten, weil sie ja wissen, okay, sie bekommen ihr Gehalt vielleicht 3 Tage später oder sie bekommen eine Abschlagszahlung und dann wird das verrechnet. Genauso mit dem HR-Prozess. Also das wird sicherlich nicht dazu führen, dass ich mein Unternehmen die nächsten 2 Jahre am Laufen habe ohne HR-Abteilung. Aber wenn ich natürlich ein geeignetes Notfallmanagement habe, sollte spätestens nach vielleicht 10 Tagen, je nachdem, um was es sich handelt, vielleicht auch nach 3 Tagen, vielleicht auch nach 2 Wochen, die Sachen wieder zumindest im Groben arbeitsfähig sein. Und damit kann man die durchaus aus diesem besonders kritischen Bereich oder kritischen Anteilen ausklammern und sagen, ja, die sind mittelbar zwar notwendig, aber über die Risikoprozesse oder die Wiederanlaufprozesse und die Notfallmaßnahmen, die ich da mir vielleicht vorher überlege, bevor ich einen Vorfall habe, damit ich dann nicht nachts aus dem Bett geklingelt werde und als Geschäftsführer einen Herzinfarkt kriege und sage, oh, was mache ich jetzt? Ja, kann man diese Sachen durchaus ausklammern. Ja. Ja.
Aber was heißt das denn? Also wir haben jetzt beide ein wenig gelacht bei dem Thema, dass man sich vielleicht vorher Gedanken machen sollte, wie man mit einem Sicherheitsvorfall umgeht. Aber was heißt das denn praktisch? Was sollte man denn machen, so aus deiner praktischen Expertise raus?
Ja, wichtig ist auf jeden Fall die Frage überhaupt, wie werde ich darüber informiert oder wie komme ich überhaupt in Kenntnis, dass etwas vorfällt. Also ich nehme jetzt mal den ganz einfachen, pragmatischen Fall. Freitagabend, wann ist morgen das Fußballspiel?
Morgen ist es um 21 Uhr.
So, und um 21 Uhr fällt halt irgendwem auf, aus was für Gründen auch immer, dass irgendein System nicht läuft. So, und jetzt versucht derjenige, seine Firma zu retten. Und sagt, hier, ich sitze hier im Serverraum, ich sitze zu Hause, wollte gerade das Getränk aufmachen, guck auf mein Handy und die automatische Erkennung hat mir geschrieben, oh, hier passiert was Komisches auf meinem Server. Was tun? Ja, wen rufe ich an? Wie entscheidet jetzt jemand, ob das ein kritischer Vorfall ist, oder also im Falle dieses Servers, ob das eine kritische Sache ist, ob ich weiter Leute ranholen muss? Die Leute müssen ins Unternehmen kommen. Es muss unter Umständen, wenn es ein sehr aufwendiger Fall ist, dann müssen die 3-4 Tage am Stück arbeiten, dann kommen die vielleicht, müssen sie das vor Ort machen, weil Kommunikationsverbindungen dann schon gestört sind. Wo übernachten die Leute? Wen rufe ich an, dass ich Support bekomme? Wie sind die Verträge mit meinen Dienstleistern, mit meinen Standarddienstleistern, die auch meine Umgebung kennen? Habe ich mit denen irgendwie eine Vereinbarung im Vertrag, dass sie in einem solchen Fall ihre Leute rausklingeln und sehen, dass da jemand ist, der damit umgehen kann? Habe ich vielleicht eine Cyberversicherung, die forensische oder die vielleicht Evidenzen braucht, beziehungsweise ich muss eine Anzeige erstatten und muss nachweisen können, was da passiert ist und dass irgendeine Strafverfolgung stattfinden kann. Das heißt, ich brauche vielleicht Forensiker. Gibt es natürlich Listen zum Beispiel vom BSI. Da kann ich dann durchrufen. Wenn ich das aber freitags vor an dem besagten Fußballspielabend mache, dann ist es schwierig, da jemanden zu kriegen. Und diese Dinge, sowohl diese Vertragsgestaltung als auch die internen Kommunikationsprozesse, als auch vielleicht zu überlegen, naja, wenn jetzt beispielsweise alles hier verschlüsselt ist, wie laufe ich wieder an, das auch mal zu üben, dass ein Backup zurückgespielt wird, all das kann man natürlich im Vorfeld eines tatsächlichen Angriffs machen und dann ist man deutlich besser vorbereitet und sagt nicht, oh Gott, und dann rennen alle wie die Wilden durch die Firma und sagen, ich muss hier, ich muss da, und es funktioniert wenig koordiniert. Ja,
ja, ich glaube, das sind extrem hilfreiche Tipps für Unternehmen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Aber das ist
gilt auch für einen Datenschutzvorfall.
Das ist so, ja.
Wer macht wann, meldet was. Ich brauche einen Anwalt, ich muss eine Kanzlei haben, die ich anrufen kann. Das muss jemand, wenn, je nachdem, wie groß das ist, ne, das, damit da keine wesentlichen Nachteile entstehen. Und sollte man vielleicht ein ISMS nach den Standards, die du gerade gesagt hast, die haben dafür ja auch Controls, beziehungsweise Vorgaben, wo gesagt wird, okay, das sind alles die Punkte, darüber musst du mal nachdenken und überlegen, sind die für dich überhaupt relevant, zu meinen, ja. Risikoabschätzung? Und dann, was willst du da tun und mach es. Ja.
Ein anderer Punkt, der hier drin steht, ist das Thema, ja, hattest du gerade auch schon kurz gesagt, Backup-Management, ne? Also, dass man sich vielleicht einfach mal überlegt, was mache ich denn da? Was ist vielleicht kostenseitig für mich umsetzbar? Oder vielleicht gerne du auch noch mal ein paar Worte dazu. Du bist der Praktiker von uns beiden. Was heißt denn, der nächste Punkt, der hier draufsteht, Punkt 3 in dieser Liste, Aufrechterhaltung des Betriebs wie Backup-Management und Wiederherstellung nach einem Notfall. Was mache ich denn da?
Idealerweise ein Backup, was auch funktioniert, wenn ein Angreifer länger in deiner Systemumgebung ist. Nun sind ja die, wenn man jetzt spezialisierte Erpresserbanden nimmt, die Ransomware-Gangs, ja, die sind inzwischen organisiert wie Firmen, sehr spezialisiert und hochprofessionell. Das heißt, die greifen an, die fangen nicht sofort an zu verschlüsseln, sondern sind unter Umständen Tage, Wochen lang in dem Netzwerk und können zum Beispiel dann auch versuchen, den Backup-Server anzugreifen, so dass du es nicht merkst. Dein Backup läuft, du meinst, es läuft, aber tatsächlich haben sie vielleicht den Key geändert und wenn du dann nachher verschlüsselt bist und du willst rücksichern, kommst du nicht mal mehr an dein Backup dran. Wichtig ist, dass das Backup selber, früher hat man das auf Bänder gezogen, hat es dann in die Bank gefahren, machen viele Unternehmen heute auch noch. Wichtig ist, dass das Backup nicht an dem gleichen Ort ist und vor allen Dingen auch den Air-Gap hat. Ja. Heute kann man zum Beispiel auch, je nachdem wie groß die Firma ist, es auf Systeme draufspielen, die quasi nur Schreiben zulassen, aber nicht mehr verändern von bereits auf die Maschine oder auf die Festplatte übertragene Daten. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Backup oder jemand greift an und er kommt auf das Backup drauf, ich kontrolliere immer, dass das Backup auch wieder lesbar ist, sonst weiß ich, okay, da hat jemand irgendwie an dem Key rumgespielt oder an dem Backup-System selber, dann weiß ich, dass das bestehende Backup auch noch da ist. Und das kann ich zum Beispiel, wenn ich eine kleinere Firma bin, könnte ich das ins Internet, gibt es Dienste, die sowas anbieten. Ich kann die Daten komplett verschlüsselt mit einer hochwertigen Verschlüsselung übertragen. Das heißt, es liegt dann in der Cloud, Datenschutz böse, aber sie ist gut verschlüsselt. Und ich habe die Sicherheit, dass, wenn ich einen Vorfall hatte, ich wieder herstellen kann. Was man dabei nicht unterschätzen darf, ist der Aufwand, wieder herstellen zu können. Denn ich habe ja gar kein Notebook mehr, was funktioniert. Das heißt, dann geht der Mitarbeiter zum Saturn oder also zum Geschäft und kauft erstmal ein Notebook, da ist dann Windows drauf und dann muss das alles nacheinander hergestellt werden. Und wenn man das dann mal so durchspielt, auch wieder Thema Vorbereitung, ja, 3 Tage, 5 Tage kann man einfach mal gedanklich machen. Ja. Wie lange dauert das, selbst wenn mein Backup funktioniert, bis ich wieder arbeitsfähig bin. Auch das ist etwas, worauf man sich dann vorbereiten kann. Dann weiß man, wenn der schlimmste Fall passiert, 5 Tage brauchen wir, 10, was auch immer.
Na, extrem guter Punkt.
Manuel, die NIS, ändert die denn hinsichtlich der Auswirkungen für Geschäftsführer und was die Strafen anbelangt, geht die da irgendwie so ähnlich vor, 20 Millionen bei Verstoß?
Das ist eine total interessante Entwicklung gewesen, die das BSIG und der Entwurf davon in den letzten Monaten genommen hat. Also dadurch, dass ich ja über einen Teletrust, also den Bundesverband IT-Sicherheit, da schon seit längerem an dem Gesetzgebungsverfahren beteiligt bin und das ein bisschen mitbekomme, was da passiert, kann man da wirklich schön eine Entwicklung festmachen. Es gab ursprünglich eine verschiedenste Regelung. Mittlerweile sind wir in der 4., 5. Version von den Bußgeldvorschriften. Gab es unterschiedliche Bußgeldrahmen für verschiedenste Verstöße. Die gibt es auch immer noch. Ja, das ist in der Sache auch richtig. Natürlich muss man irgendwie den Fall regeln, dass ein Unternehmen sich nicht an das hält, was gefordert wird von denen. Die Regelung ist mittlerweile extrem viel einfacher geworden. Aber abhängig davon, was ich für ein Unternehmen bin, wie groß ich bin, habe ich auch verschiedenst unterschiedliche Bußgeldrahmen. Also es gibt Bußgeldrahmen für verschiedenste Verstöße, die bis 500 Millionen gehen, die bis 10 Millionen gehen, die bis 7 Millionen gehen. Das hängt immer davon ab, was ich für eine Einrichtung bin, also eine besonders wichtige oder eine wichtige. Und das hängt davon ab, was ich für einen Verstoß begangen habe. Und dann kann man sich in der Norm, also wir reden hier über einen Paragraph 67 in dem aktuellen BSIG-Entwurf, da kann man sich dann schön einmal angucken, was denn die einzelnen Bußgeldrahmen für einzelne Verstöße sind. Das ist die erste Ebene. Das heißt, wenn das BSI als zuständige Behörde ein Bußgeld gegen eine Einrichtung verhängen möchte. Und dann stellt sich die zweite Frage, was passiert denn, wenn das Unternehmen dieses Bußgeld zahlen muss oder Schadensersatz vielleicht zahlen muss für Themen, die passiert sind, gegenüber der Geschäftsleitung von dem Unternehmen. Und auch das ist eine Regelung gewesen, die total spannend in der Entwicklung gewesen ist. Denn es gab ursprünglich mal eine Regelung da drin, in der stand, dass diese Geschäftsleitung in Regress genommen werden muss. Und dass dieser Regress nicht verzichtsfähig ist. Das heißt, dass weder das Unternehmen noch der Geschäftsführer irgendwie da was deichseln können, um diese Haftung auszuschließen.
Es ging ja, glaube ich, sogar noch weiter, dass sie gesagt haben, dass es nicht über eine D&O-Versicherer ist. Ne?
Das Thema gab es auch mal zwischenzeitlich. Also man war in einer völlig anderen Ecke im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens. Und dann kam dieser neue Entwurf raus. Am 26. Juni kam er raus, er datiert auf den 24. Juni. Und dann schaut man sich diese Regelung an, die es da gibt. Und stellt zweierlei Dinge fest. Erstens, die Geschäftsleitung hatte in der NIS-2-Richtlinie eine Billigungs- und Überwachungspflicht. Das heißt, letztlich, es ging, so wie zum Beispiel auch in der ISO 27001, nicht darum, dass die Geschäftsleitung alles selbst macht, sondern dass die Geschäftsleitung Prozesse aufsetzt, damit zum Beispiel ein Informationssicherheitsbeauftragter ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbauen kann, das dann gebilligt wird von der Geschäftsleitung und die quasi ihren Stempel draufsetzt. Das ist geändert worden in dem Entwurf zu einer Umsetzungspflicht. Das heißt, faktisch ist die komplette Umsetzung dieser Maßnahmen, über die wir heute gesprochen haben, die hängt jetzt unmittelbar bei der Geschäftsleitung. Die ist gar nicht mehr eine Ebene drunter, sodass wir nur noch eine Billigung haben, sondern wir haben unmittelbar die Umsetzungspflicht bei der Geschäftsleitung. Ist deutlich mehr, als in der NIS 2 eigentlich gefordert wurde, aber ist erstmal so in den Entwurf reingekommen. Und der zweite Punkt, der auffällt, wenn man sich diese Regelung anguckt, das ist ja Paragraph 38 vom BSIG, stellt man fest, diese Regressregelung, die ist weg. Die gibt's einfach nicht mehr. Es gibt nur noch eine Regelung, in der steht, die Geschäftsleitung, die haftet, wenn sie verschuldet, irgendwas falsch gemacht hat, nach den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen. Das heißt, im Wesentlichen, wenn ich eine Aktiengesellschaft bin, dann hafte ich nach 43 GmbH-Gesetz. Wenn ich eine GmbH bin, hafte ich natürlich nach dem GmbH-Gesetz nach dem 43. Wenn ich eine Aktiengesellschaft bin, nach der entsprechenden Regelung im Aktiengesetz. Bei einer SE gilt auch die Regelung für Kapitalgesellschaften. Das heißt aber im Wesentlichen, wir haben keine eigenständige Regelung mehr für die Haftung hier drin. Und dann gibt es einen ganz lustigen zweiten Satz in diesem Absatz, in dem dann steht, wenn es keine Regelung gibt, nachdem man gesellschaftsrechtlich haften kann, dann haftet man nach diesem Gesetz. Und dann guckt man sich das Gesetz an und stellt sich ja und fragt sich dann, wo steht denn da was, wo ich dann hafte?
Also, lass mich raten, es wird noch ein Entwurf kommen.
Ich vermute. Weil momentan liest man sich dann diesen zweiten Teil durch und denkt sich, ja, ich bin jetzt keine Kapitalgesellschaft, gesellschaftsrechtliche Grundsätze für Haftung gibt es zwar auch bei Nicht-Kapitalgesellschaften, aber vielleicht nicht für jeden Fall. Was passiert denn, wenn einer dieser Fälle mal eintritt, dass ich keine gesellschaftsrechtliche Haftung habe? Dann sagt mir das Gesetz, dann hafte ich halt hier nach. Aber dann hafte ich nicht nach. Es gibt keine Regelung dazu.
Der Faden läuft ins Leere.
Genau. Das ist für den Stand, bei dem wir waren, wenn man sich mal diese Entwicklung anguckt. Ja, wir haben am Anfang darüber geredet, dass wir eine Regresspflicht reinnehmen und dass das keine Versicherung decken darf und ganz, ganz andere, rigidere Mittel, um irgendwie dieses ganze Thema durchzusetzen im Unternehmen. Und jetzt sind wir dabei, dass wir sagen, ja gut, wir machen eigentlich gar keine Regelung mehr. Es gibt irgendwie gesellschaftsrechtliche Grundsätze, die kann man ja mal berücksichtigen, dann machen wir das danach. Und wenn die halt nicht greifen, dann haftet man nach dem Gesetz. Aber wie genau regeln wir jetzt auch mal nicht?
Es geht dann, irgendwann wird's Präzedenzfälle geben. Ne?
Ja, wobei die Frage ja immer noch ist, was soll denn die Grundlage sein für so eine Haftung? Also ich muss ja irgendwie einen Haftungsmaßstab festlegen. Ich kann ja nicht einfach sagen, du haftest jetzt, Punkt. Und die Grundlage muss ja immer sein, dass ich irgendeinen Verstoß, muss ich ja demjenigen vorwerfen können. Und da muss ein Fahrlässigkeits- oder Vorsatzvorwurf bei sein, weil ich ja irgendwie ein Verschulden oder Vertreten müssen der Partei zuweisen muss, zivilrechtlich, um eine Haftung zu begründen. Wenn ich aber nicht festlege, was das für ein Maßstab sein soll, wer die Beweislast dafür trägt, wenn ich keinerlei Maßnahmen festlege, um zu bestimmen, was ist jetzt gerade eigentlich die Situation, ist das extrem schwierig, da auch aus Gerichtsperspektive zu sagen, wer da jetzt eigentlich gerade haften soll.
Also der Gesetzgeber hat noch bis Ende Oktober, sonst geht's, glaube ich, in das...
Ja, dann könnte ein Vertragsverletzungsverfahren kommen, also bis 17. Oktober, das wird ziemlich sicher nicht umgesetzt. Ich plane eher mit Frühjahr 25 für die Umsetzung. Da wird man auch Gott sei Dank noch nicht in ein Vertragsverletzungsverfahren rutschen, weil im Vergleich zu ganz vielen anderen Fällen ist der deutsche Gesetzgeber ja dabei, was zu machen. Aber fristgerecht umgesetzt wird es sicherlich trotzdem nicht. Ja. Ein Punkt, den ich gerne noch machen würde, wenn ich auf diese Liste gucke, ich schiele die ganze Zeit so halb drauf, weil das einfach ein Punkt ist, der immer wieder zu Problemen führt. Und zwar Sicherheit der Lieferkette. Das ist Punkt 4 auf dieser Liste, der direkt als nächster kommt. Zu dem mir einfach immer wieder dasselbe Beispiel aus der Beratung einfällt. Also Sicherheit in der Lieferkette, das ist so ein Punkt, den sieht man, da machen sich Unternehmen Gedanken drüber, bis zu dem Punkt, wo man IT-Sicherheitssoftware einkauft. Das ist tatsächlich ein Bereich, ich verstehe es bis heute nicht, warum dieser Bereich so wenig Risiko betrachtet wird. Ich möchte eine kurze Geschichte dazu erzählen, die ich tatsächlich selber aus meiner eigenen Beratung kenne. Wir hatten einen Mandanten, der ja eine größere Anzahl Endpunkte hatte, der einen SOC ausgelagert hatte bei einem externen Dienstleister, der das betrieben hat. Also ein Security Operations Center für die Abkürzung SOC nicht kennen. Was im Wesentlichen dafür da ist, Logfiles, die an den einzelnen Endpunkten gespeichert werden, auszuwerten und dann eben zu schauen, ob es da irgendwie auffällige Aktivitäten an den einzelnen Endpunkten gibt. In dem Fall war es dann so, das externe SOC von dem Anbieter hat Cobalt Strike Beacon auf einzelnen Geräten erkannt, auf mehreren hundert Geräten innerhalb von wenigen Minuten und hat zu jedem einzelnen dieser Cobalt Strike Beacon und zu jedem einzelnen Endpunkt, um den es da ging, einen Alert ausgegeben und gesagt, hier könnte ein Cobalt Strike Beacon sein, nimm doch mal diesen Endpunkt down. Und das war's. Mehr kam nicht. Und das hat einfach zu dem offensichtlichen Ergebnis geführt, dass man natürlich die ganzen Anzahl Endpunkte nicht so schnell runternehmen kann, wie es Cobalt Strike Beacon sich in einem Netzwerk verbreiten können. Weil offensichtlich ist da schon jemand im Netzwerk, der da gerade Cobalt Strike Beacon und andere Payload deployt. Anders funktioniert das schlicht nicht. Aber in dem Moment, wo das so passiert ist, kam nicht der Hinweis, dass hier vermutlich gerade ein Angriff auf das System stattfindet. Es kam nur der Hinweis, dass man diesen Endpunkt runternehmen soll. Und das ist ein Punkt, der hat dann natürlich in der Folge dazu geführt, dass das Unternehmen dann einen Ransomware-Angriff hatte, verschlüsselt wurde und dieser ganze Standardkram, will ich schon fast sagen, weil das passiert einfach viel zu oft, der dann sich bei einem Ransomware-Angriff anschließt, passiert ist. Danach, das ist dann der entscheidende Punkt bei uns gewesen, kam dann aber die Frage, wer haftet denn jetzt dafür? Also wir hatten einen Dienstleister, der für jemanden, der sich diesen Fall tatsächlich mal angeguckt hat, der die Forensikberichte gelesen hat, das ist völlig offensichtlich gewesen, welche Partei hier den Fehler gemacht hat. Dann hat man sich aber den Vertrag angeguckt, den das Unternehmen mit diesem Dienstleister hatte. Und wir reden über einen großen Dienstleister, also einen, der in diesen ganzen Gartner-Rankings immer weit oben drin ist. Also ohne zu sagen, wer, aber kein kleines Unternehmen in dem Bereich. Und die hatten für die Haftungsregulierung oder für die Haftung insgesamt, hatten die eine schöne Regelung drin, aus der man sehen konnte, dass es gar nicht ein einheitliches SOC ist, sondern dass einzelne SOC-Leistungen, also Level 1 wird von einer Gesellschaft aus dem Konzern erbracht, Level 2 wird von einer anderen Gesellschaft erbracht. Verschiedene SOC-Leistungen wurden ausgelagert an verschiedene Gesellschaften, die dann separat erbracht wurden, sodass man quasi die Auswertung von Logs macht Gesellschaft A. Das Anfertigen von Alerts macht Gesellschaft B. Das Korrelieren macht irgendeine dritte Gesellschaft, wo bis jetzt nicht klar ist, welche das überhaupt machen sollte. Was aber einfach nur zu dem Ergebnis geführt hat, dass man natürlich jede einzelne dieser Gesellschaften in einem anderen Land hatte, jede einzelne Vertragsverhältnis unterlag einem anderen Recht. Für jedes einzelne Vertragsverhältnis hätte man woanders klagen müssen, sodass man dieses ganze Verfahren potenziell, und kein einziges unter deutschem Recht, das ist der entscheidende Punkt dabei gewesen, sodass man dieses Verfahren einfach in zig Ländern parallel hätte führen müssen, um rauszufinden, wie man da jetzt eigentlich richtigerweise verklagen muss. Was am Ende aber einfach nur zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Versicherung von dem Unternehmen irgendwann gesagt hat, das zahlen wir nicht. So könnt ihr ja selber machen, aber das ist nicht gedeckt von der Versicherung, die ihr habt. Das Einzige, was ich damit sagen will, ist, man kann sich die schönste Software einkaufen, die schönsten Services, ja auch hier Managed Services, um die es ging. Wenn ich mir nicht Gedanken drüber mache, Stichwort Sicherheit in der Lieferkette, was denn passiert, wenn der Lieferant ausfällt und welche Konsequenz das hat für meine Leistung und für letztlich auch die Vertragsbeziehung, dann habe ich ein Problem.
Ist ja in den letzten Jahren deutlich mehr in den Fokus, zumindest in dem ganzen Banking-Bereich, mit Dora ja auch ganz verstärkt nach vorne gezogen, sich darum zu kümmern, sowohl vertraglich, ich beauftrage jemanden, das heißt, ich kann auch Anforderungen hinsichtlich der Security stellen. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo man auch immer aus meiner Sicht schauen muss. Das ist zum Beispiel, wenn ich Softwareentwicklung betreibe und ich hole mir, ja, ich schreibe ja heute nicht mehr alles selber, ich hole mir also Software mit rein. Auch da, ich muss gucken, Third-Party-Libraries und sowas, was ist denn da drin? Und ich muss es vor allen Dingen auch die gesamte Zeit überwachen, denn ich finde ja auf einmal irgendeine Schwachstelle, die habe ich mir gekauft, also eine Software gekauft, dann ist eine Schwachstelle, die wird aber erst entdeckt, wenn ich sie 3 Monate benutzt habe. Da muss ich die Software, ich muss sozusagen informiert werden. Wird aber, glaube ich, mit dem CSR, mhm. Na, Cyber, nee, CAS.
CSV. Ach, CAS meinst du, okay.
Ja, mit dem Cyber Resilience Act wird das, glaube ich, wird da die Haftung so ein bisschen umgedreht. Mhm. Ist vielleicht mal auch fürs nächste Mal.
Ich kann sagen, dass den Cyber Resilience Act können wir gerne in einer anderen Folge nochmal im Detail machen, weil das auch ein total spannender Rechtsakt ist, um den es da geht. Ein Punkt, den ich gerne noch machen würde. Wir nehmen die Folge auf am 28. Juni. Am 27. Juni, also von heute, gestern, wurde der EU-Durchführungsrechtsakt bzw. die Durchführungsverordnung zur NIS 2 verabschiedet. Dieser, oder nicht verabschiedet, als erster Entwurf veröffentlicht. Also so jetzt sind wir da doch nicht, so schnell läuft das nicht in der EU. Aber diese Durchführungsverordnung, die führt dazu, dass dieser ganze Katalog, den ich gerade kurz oder den angesprochen habe und den wir hier kurz durchgegangen sind. Also dieser ganze Artikel 30 Absatz 2, der gilt zwar noch, aber der wurde extrem konkretisiert durch die EU. Und da ist letztlich eine Ausnahmeregelung im 30 Absatz 4, den man sich gerne auch nochmal durchlesen kann als Rechtsabteilung, die sich mit diesem Thema beschäftigen muss, in der im Wesentlichen steht, wenn es so einen Durchführungsrechtsakt gibt, dann führt er dazu, dass die Regelungen in dem Durchführungsrechtsakt vorrangig sind vor dem, was im deutschen BSIG steht. Und das führt wiederum dazu, dass man sich bei dieser ganzen Frage, wie setze ich jetzt konkret Maßnahmen um, was muss ich machen bei zum Beispiel Bewältigung von Sicherheitsvorfällen, was wir gerade durchgegangen sind, kann man gar nicht so allgemein hingehen und sagen, ich mache mal erstmal auf der grünen Wiese irgendwas und überlege mir mal, was man da normalerweise machen würde, sondern ich muss viel eher hingehen und wenn diese Durchführungsverordnung verabschiedet wird, muss ich mir angucken, was steht denn da drin, was ich machen soll. Und ein schönes Beispiel für das, was ich da machen soll, ist Logfiles. Es gibt im aktuellen Entwurf, wie gesagt, wir reden über noch ein sehr, sehr frühes Stadium von dieser Durchführungsverordnung, aber da steht genau drin, welche Informationen denn in Logs gespeichert werden sollen. Und das führt am Ende zu der doch aus rechtlicher Sicht ganz lustigen, zu dem ganz lustigen Ergebnis, dass es irgendwie jetzt einen Vorteil für Unternehmen gibt, BSIG reguliert zu sein. Weil es zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen einen SIEM einführen möchte, führt das immer zu dem Problem, dass ich überlegen muss, was kann ich denn mit den Logfiles machen? Wie lange kann ich die denn speichern? Darf ich die überhaupt speichern? Darf ich ein System, das so letztlich intensiv Endpunkte, die dann auch von Mitarbeitern genutzt werden, überwacht und auswertet? Darf ich so ein System überhaupt haben?
Sämtliche Daten, was ja meistens dann über Betriebsvereinbarungen erstmal, genau, bevor ein SIEM eingeführt wird, geregelt werden muss.
Genau, also wenn man einen Betriebsrat hat als Unternehmen. Ansonsten stehst du halt da und hast dann eigentlich nur den Katalog aus dem 6 DSGVO für die personenbezogenen Daten, die du da verarbeitest. Du musst dir selber überlegen, mit was du da arbeiten kannst.
Aber worauf du hinaus willst, ist natürlich, dass du endlich eine Handhabe hast, zu sagen, okay, ich darf jetzt wenigstens auch datenschutzkonform
exakt das.
Das umsetzen, ne?
Und jetzt, das
was führt zu immer so ein Spagat war.
Genau. Man hat die ganze Zeit eine gewisse Schwierigkeit dabei gehabt, rauszufinden, was kann ich denn eigentlich machen? Was darf ich für Logs anfertigen? Was für Informationen dürfen da drin stehen? Wie lange darf ich die speichern? Dieses ganze Thema ist gar nicht so einfach gewesen. Und jetzt kommt der EU-Gesetzgeber mit der Durchführungsverordnung und dem Entwurf davon und sagt, wir geben jetzt mal vor, Unternehmen, die NIS 2 reguliert sind, wie gesagt, wir sind auf EU-Ebene, Unternehmen, die NIS 2 reguliert sind, die speichern jetzt folgende Informationen und geben ganz klar vor, was für Informationen da gespeichert werden können, was es dann für die regulierten Unternehmen viel, viel einfacher macht, dieses datenschutzrechtliche Thema zu bearbeiten. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mal nur so, dass der Umstand, dass man reguliert wird unter NIS 2 und BSIG, dass der immer nur zu Nachteilen führt, so wie viele das immer interpretieren. Was ich im Übrigen überhaupt nicht teile, weil es ist ja jetzt nicht so, als würden die höchsten Anforderungen gestellt werden an normale Unternehmen. Aber man hat gerade den Vorteil, dass es in gewisser Weise, und vielleicht machen wir das in einer anderen Folge nochmal im Detail, was da eigentlich drinsteht in dieser Durchführungsverordnung, aber man hat gewisserweise Vorteil, dass man eine Rechtsgrundlage bekommt, bestimmte Verarbeitungsvorgänge vorzunehmen, die aus IT-Sicherheitsperspektive total sinnvoll sind, wo aber immer die Frage im Raum stand, darf ich das machen und wie überhaupt?
Also, da fällt mir direkt ein, der Interessenskonflikt zwischen Datenschutzbeauftragten und Informationssicherheitsbeauftragten, weshalb das nicht eine Person ist, wo ich ja auch nicht unbedingt immer ein Freund bin, dass man 500 Beauftragte im Unternehmen haben muss.
Ja.
Endlich wird dieser Konflikt ein bisschen aufgelöst.
Genau.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, oder?
Machen wir. Daniel, danke dir und ich freue mich auf die nächste Folge, nächstes Mal wieder mit dir und Lutz. Für die, die es mögen, denen es gefallen hat, gerne abonnieren, liken und was auch immer man sonst mit Videos, die ihr online findet, machen kann, außer illegal irgendwo verbreiten.
Also wir freuen uns immer über Feedback. Positives natürlich öffentlich, anderes schreibt uns eine Mail. Ja, auch von mir. Tschüss.
Stand der Technik.